Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 13.8. Und ihr hört Stand jetzt auf meinsportpodcast.de, den ersten Sportpodcast des Tages.
7:07 sind wir natürlich wieder für euch da und bringen euch die Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Und wir, das sind mein Kollege, der Sportfan, Sportjournalist und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft, Andreas Wurm.
Und der Chefredakteur von meinsportpodcast.de, Malte Asmus. Guten Morgen in die Runde und guten Morgen, Malte.
Andreas, bist du Linkshänder?
Oh ja, wieso fragst du?
Na, heute ist der internationale Linkshändertag und mit dem soll seit 1976 nun bereits eine Öffentlichkeit geschaffen werden für die Belange und Bedürfnisse aller Linkshänder dieser Welt. Und jetzt bist du einer, dann können wir dich ja heute tatsächlich feiern.
Ja, das ist sehr schön. Also ich freue mich auch mein Leben lang, dass ich Linkshänder bin. Es hat mir tatsächlich nie geschadet, außer bei der Note für Rechtschreibung. Das war nicht so richtig. Heißt wahrscheinlich nicht umsonst Rechtschreibung. Und schön ausgesehen hat's nie.
Ein weit verbreiteter Mythos ist ja, dass Linkshänder die besseren Sportler sind, weil das Gehirn bei Linkshändern anders arbeitet als bei Rechtshändern angeblich. Also wenn wir mal gucken, Martina Navratilova ist Linkshänderin, Muhammad Ali war Linkshänder, Henry Maske, Timo Boll, Lionel Messi, alles Linkshänder. Und du?
Ja, ich finde es ja schon mal sehr schön, dass du also Grund voraussetzt, dass mein Gehirn arbeitet. Das ist ganz schön, freut mich sehr.
Morgens nicht immer ganz, aber meistens.
Du hast völlig recht. Aber tatsächlich kann ich das nur bestätigen. Ich laufe die 50 Meter schneller als meine Tochter und die ist Rechtshänder-Sternchen-In. Und ich habe früher Tennis gespielt und habe meine Gegner damit wahnsinnig gemacht, dass ich Linkshänder bin. Denn bis die kapiert haben, dass die mir immer auf die Vorhand spielen statt auf die Rückhand, war das Match für die fast schon immer verloren. Das war ein großer Vorteil. Aber Spaß beiseite, natürlich nach links. Wenn ich die Namen so höre, die du gerade vorgetragen hast, dann könnte man tatsächlich denken, dass da was dran ist. Ganz viele Top-Athleten sind tatsächlich Linkshänder, vor allem in bestimmten Sportarten. Also so ganz falsch kann diese These nicht sein.
Aber liegt das jetzt daran, dass das Gehirn bei euch anders arbeitet, ihr vielleicht anders denkt? Denn bei Linkshändern, da dominiert ja die rechte Gehirnhälfte und die enthält ja andere Hirnbereiche als die linke. Links, da liegen die Gehirnareale für rationales Denken und rechts dann eher für Kreativität und Vorstellungsvermögen.
Ja, Kreativität und Vorstellungsvermögen. Also ja, ich kann mir eine ganze Menge vorstellen. Und wenn ich das dann kreativ nenne, dann stimmt das durchaus. Naja, klar. Also das kann schon eine Rolle spielen, denke ich schon. Aber vor allem liegt es wohl daran, dass Rechtshänder, wie ich es gerade gesagt habe, eben, also ich glaube, die Bewegungsabläufe der Linkshänder nur ganz schwer einschätzen können. Und das ist eben so beim Tennis, beim Fechten, auch beim Boxen, wenn die Auslage dann eine andere ist. Mhm. Da muss man sich umstellen. Und wenn man immer nur mit Rechtshändern zum Beispiel trainiert, auch im Tennis oder sowas, dann macht sich das schon bemerkbar. Das kommt dann schon zum Tragen. Da klagen dann viele Rechtshänder immer, wenn sie auf Linkshänder treffen. Und da habe ich aus meiner sportlichen Erfahrung auch immer eine ganze Menge, ich sage jetzt mal Negatives von der Gegenseite gehört, für mich natürlich dann Positives, wenn es um einen sportlichen Wettkampf geht. Das stimmt schon.
Beim Podcasten ist es egal, mit welcher Hand man podcastet, die braucht man nämlich dafür gar nicht, da geht links wie rechts. Und mit zumindest einem Linkshänder am Mikro würde ich sagen, erledigen wir unsere heutige 20 bis 25 Minuten Stand-Jetzt-Episode dann auch bestimmt wieder mit links und mit folgenden Themen.
Ja, lässt Ferrari etwa Sebastian Vettel oder lässt Vettel die Scuderia links liegen und das vielleicht schon vor dem Rennen in Barcelona oder vielleicht dann doch danach? Unsere Formel 1 Experten, die diskutieren das heiß und einer erklärt, was Vettel und Borussia Dortmund gemeinsam haben. Da bin ich sehr gespannt.
Ja, da wird's ein bisschen gemein. Giannis Antetokounmpo, der hat sich eine ganz linke Nummer geleistet, der Basketballer, und wird dafür bestraft. Sprechen wir auch drüber. Außerdem ehren wir eine Darts-Legende, die eigentlich Rechtshänder ist, aber seine Gegner fast immer mit links geschlagen hat. Dazu unsere täglichen Rubriken und ein Blick auf das Vorhaben von Golfstar Thomas Björn, 210 Kilometer in 4 Tagen zu wandern. Das wäre nichts für mich, gerade nicht bei den Temperaturen aktuell. Ach ja, und Champions League von gestern Abend haben wir natürlich auch noch.
Ja, stell dir mal vor, du würdest 210 Kilometer wandern, das bei deinem Heuschnupfen, den hatten wir auch noch angesprochen, durch wie viel Heuschnupfen-Areale du wandern würdest.
Schlimme bei mir ist Hausstaub, der wäre ja draußen nicht, obwohl Raps und sowas auch nicht so doll.
Ja, wer weiß, wenn du mit dem Wohnwagen unterwegs bist, so den Begleitwohnwagen, weißt du, so dein Teamfahrzeug, man weiß ja nie. Ja, ja.
Das stimmt auch, ja.
Ja, also gut, also wir hören uns die echten Profis mit den echt kreativen Ideen an. Vielleicht ist es ja auch ein Linkshänder, wer weiß das schon.
Top-Thema.
Am Sonntag findet in Barcelona das nächste Formel-1-Rennen statt und das möglicherweise ohne Sebastian Vettel, denn ein Hörer von Starting Grid, dem Formel-1-Podcast hier auf meinsportpodcast.de, hatte sich nach dem letzten Rennen in Silverstone mit dem ganzen Ärger zwischen Vettel und Ferrari, der da vorgefallen war, hatte sich in einer Sprachnachricht an Kevin Scheuren und seine Kollegen gewandt und das hier prognostiziert.
Und ich glaube, wir haben das letzte Rennen von Sebastian Vettel in einem Ferrari gewonnen. Ich glaube, Ferrari wird jetzt konsequent sein und Sebastian Vettel einfach rauswerfen, beziehungsweise Vettel wird einfach Ferrari jetzt schon verlassen.
Eine sehr gewagte These, die in der aktuellen Starting Grid-Ausgabe natürlich heiß diskutiert wurde von Kevin Scheuren und seinen Experten Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und Ole Waschkau. Jungs, was sagt ihr denn zu der Hörermeinung?
Ich würde diese These nicht unterstützen, aber sie ein bisschen ausbauen und dahingehend ausbauen, dass ich glaube, dass wir ihn noch einmal in einem Ferrari sehen werden und das wird in Barcelona sein und danach wird die Zusammenarbeit zwischen ihm und Ferrari enden. Es wird auch an diesem Wochenende die Verkündung geben, dass er bei Racing Point unterschreibt. Ruben, was hältst du von meiner aufgebauten Theorie, dass es dann in Barcelona soweit sein kann, weil lange kann es nicht mehr dauern, so wie die miteinander umgehen.
Ich würde tatsächlich nichts ausschließen. Also ich glaube auch nicht, dass es das letzte Rennen von Sebastian Vettel war. Der Kopf sagt irgendwo, wenn das Ganze rational abläuft, er fährt die Saison zu Ende. Aber das Herz sagt irgendwie, nee, er zieht vorher einen Schlussstrich. Ich glaube, wenn er selber eine schlechte Leistung abliefert und weiß, dass es seine Schuld ist, dann kann er auch damit leben. Wenn er aber wirklich das Gefühl hat, dass da im Hintergrund irgendwas läuft im Team gegen ihn, dass man ihn wirklich benachteiligt, bewusst, wie er es ja jetzt in Silverstone auch gesagt hat, dass man ihm eben die Strategie komplett ruiniert hat und ja auch so ein bisschen hat anklingen lassen, dass das Absicht gewesen sein könnte zumindest. Ich glaube, das ist etwas, was er gar nicht abkann. Ich glaube, dass man ihm nicht bewusst schlechteres Material gibt. Was ich allerdings glaube, ist, dass man zumindest nichts dagegen hätte, wenn genau dieses Szenario eintritt, dass Sebastian Vettel von sich aus die Brocken hinschmeißt. Weil ich glaube, Ferrari wird ihn nicht rausschmeißen, weil A, man damit, glaube ich, in einem sehr, sehr schlechten Licht dastehen würde, wenn man einen viermaligen Weltmeister nach dem er ja doch jahrelang sehr, sehr viel für das Team getan hat, vor die Tür setzt. Das wäre nicht sonderlich clever. Deswegen wird man das einerseits nicht machen. Und der zweite Punkt ist, wenn man ihn rausschmeißt, müsste man ihm ja trotzdem sein Gehalt weiterbezahlen. Das müsste man natürlich nicht tun, wenn er von sich aus hinschmeißt. Ich würde tatsächlich so weit gehen zu sagen, sie hätten nichts dagegen. Also wenn Sebastian Vettel morgen bei Mattia Binotto anrufen würde und sagen würde, du, Mattia, das ist mir hier alles nichts mehr, nach Barcelona bin ich weg, glaube ich jetzt nicht, dass Mattia Binotto in Tränen ausbrechen würde.
Ich würde auch nicht sagen, dass Ferrari ihn sabotiert, aber ich würde doch auch mal die Charakterfrage stellen wollen, was Sebastian Vettel angeht. Es ist erneut die Situation, wie es bei Red Bull war. Er war erst die Nummer 1, dann kam Daniel Ricciardo. Es ging schlagartig bergab bei ihm. Der Abschied von Red Bull damals, da gibt es ja auch noch die Leute, die sagen, das hat man ihm eigentlich wirklich nie verziehen bei Red Bull, wie er damals gegangen ist, auch wenn sich Horner und Marco immer nett mit ihm zeigen. Aber so ein Mateschitz, der hat das nicht vergessen. Dann kam er zu Ferrari, wollte in die Fußstapfen von Michael Schumacher treten, war klar die Nummer 1 mit Kimi Räikkönen, hat ja auch einen Teamkollegen, der das ganz gut gespielt hat auch, die Nummer 2, bis auch da langsam aber sicher diese Risse reinkamen. Und auch jetzt, wenn sich die Risse immer weiter auftun, macht Sebastian Vettel irgendwie zu. Das heißt, tendenziell wird er seinen zweiten unehrenhaften Abschied bei einem Team haben. Kann man Sebastian Vettel wirklich von jeder Schuld ab- und lossprechen, Ole?
Nö. Er ist halt auch unfassbar schlecht für seine Verhältnisse. Ungarn war eine Ausnahme. Da hat es gezeigt, weil wahrscheinlich da für ihn das Auto in Kombination mit der Strecke ganz gut gepasst hat. Bei allen anderen Rennen war es eher so mittel. Das hat natürlich auch vor allem damit zu tun, dass das Auto ihm wahrscheinlich überhaupt nicht liegt. Und wahrscheinlich bedingt dann das eine das andere. Dann passt ihm das Auto nicht. Dann kriegt er nicht die Unterstützung vom Team, weil Charles Leclerc ganz klar die Nummer 1 ist. Und ja, dann guckt er sich um. Dann hat er plötzlich die Unterstützung nicht mehr. Und das ist natürlich seitens des Teams nicht schlau gemanagt. Ja, jetzt ist halt Vettel da und weiß nicht so ganz wohin mit sich. Er weiß so, seine Zeit ist da eigentlich vorbei. Ferrari will ihn nicht. Dann ist das Auto halt nicht gut. Das führt dann natürlich zu schlechten Leistungen.
Sebastian Vettel ist einfach jemand, der das Vertrauen vom Team spüren muss, damit er gute Leistungen abrufen kann. Und wenn er dieses Vertrauen nicht spürt, dann kann er auch nicht seine Top-Leistungen abrufen. Das ist einfach so. Und das weiß man bei Ferrari auch ganz genau. Das ist der Grund, warum sich Mattia Binotto vor der Saison 2019 hingestellt hat und gesagt hat, er ist unsere Nummer 1. Weil er genau wusste, Vettel braucht dieses Vertrauen. Wenn man das jetzt ein bisschen einordnet und weiß, dass Binotto eben weiß, dass Vettel das Vertrauen braucht und es ihm trotzdem auf diese Art und Weise entzieht, wie er es getan hat, wundert er sich wahrscheinlich auch nicht drüber, dass Vettel aktuell so performt. Wenn du weißt, deine Zeit bei Ferrari endet, dann, also wo sollst du die Motivation noch hernehmen? Man muss ihm da auch ein bisschen Nachsicht gelten lassen, weil es geht für ihn auch darum, selber möglichst gut aus dieser Nummer irgendwie rauszukommen und nicht als totaler Idiot dazustehen. Aber er hat jetzt auch kein sonderlich großes Interesse dran, irgendwas daran zu verändern, dass Ferrari im nächsten Jahr besser dasteht, weil er ist dann eh nicht mehr da. Das ist, glaube ich, menschlich. Also wo sollst du da noch die Motivation hernehmen?
Das ist so ein bisschen diese Borussia Dortmund-Mentalität. Vielleicht ist Sebastian Vettel dann einfach so. Und natürlich, wenn er dann aber auch schon quasi den Silberstreif am Horizont sieht, nämlich das graumelierte Haar von Lawrence Stroll, dann sagt er sich auch, ach, den Mistladen hier. Ich glaube, der hat einfach keinen Bock.
Schlecht. Unterbewusst, zumindest ja, unterbewusst.
Ja, natürlich. Ja. Ich traue ihm auch zu, dass er die Saison einfach durchzieht. Oder so zwei Rennen vor Schluss in Sack haut einfach, wie es Kimi mal gemacht hat. Oder auch Alain Prost damals.
Interessante Szenarien zur näheren Zukunft der Zusammenarbeit von Sebastian Vettel und Ferrari beziehungsweise dem Stand jetzt und mehr zu Vettel. Einschätzung von den Experten Ole Waschkau und Ruben Zimmermann zur Formel 1. Allgemein hört ihr natürlich bei Starting Grid, dem Erfolgspodcast, hier auf meinsportpodcast.de, überall wo es Podcasts gibt, Stand jetzt außer bei Spotify.
Stand jetzt aktuell.
National hat Paris Saint-Germain alles gewonnen, aber die Champions League, ja, die ist ja nun mal der große Wunschtraum der Franzosen und der katarischen Geldgeber. Und dieser Wunschtraum, der schien im Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo gestern Abend erneut mal wieder ausgeträumt. Erst zwei Tore in der Nachspielzeit binnen 149 Sekunden brachten PSG dann doch den 2:1-Sieg und am Tag des 50. Geburtstags des Vereins doch noch was zu feiern, den Einzug ins Halbfinale der Champions League, nämlich erstmals nach 25 Jahren. Aber das war schon eine ziemliche Zitterpartie gegen die aufopferungsvoll kämpfende Mannschaft aus Bergamo. Mutig und unaufgeregt hatte Atalanta nämlich früh den Pariser Aufbau gestört. PSG kam aber trotzdem im ersten Durchgang zu drei dicken Chancen, denn diese mannorientierte Deckung der Italiener, die funktionierte nicht immer hundertprozentig. Doch Neymar, der vergab alle drei Hochkaräter, sogar teilweise recht kläglich, und das rächte sich natürlich, denn Atalanta blieb bissig und machte es vor dem Tor besser als die Franzosen. Gerade als Paris das Spiel etwas besser in den Griff zu bekommen schien, kam der Ball über Zapata zu Pasalic und der schlänzte ihn aus 15 Metern zum 1:0 für Atalanta ins Tor. Paris hatte auch im zweiten Durchgang mehr Ballbesitz, allerdings zunächst keine zündenden und erfolgreichen Ideen gegen Atalantas Defensive. Zu viel lief im Spiel auch über Neymar. Das Spiel war damit ziemlich ausrechenbar und relativ einfach zu verteidigen, und daran änderte auch die Hereinnahme von Mbappé zunächst nicht viel. Der kam zwar zu einem gefährlichen Abschluss, aber konnte nach seiner Knöchelverletzung letztlich auch nicht mehr so viel ausrichten, zumindest in der regulären Spielzeit nicht. Atalantas Kräfteverschleiß, der sorgte dann aber auch dafür, dass die Italiener selbst ab der 60. Minute offensiv gar nicht mehr stattfanden. Und wie das so ist im Fußball, wenn du dich hinten einigelst, dann fängst du dir garantiert ein. Und so passierte es dann auch. Sie fingen sich nicht nur ein, sie fingen sich sogar zwei Tore per Doppelschlag, drehten nämlich Marquinhos und der eingewechselte Choupo-Moting nach übrigens einem Neymar-Mbappé-Zusammenspiel das Spiel doch noch zugunsten von PSG, die damit weiter den Traum vom Champions-League-Titel 2020 träumen dürfen.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Unser Top des Tages ist Laura Siegemund. Die hat beim WTA-Turnier in Prag das Achtelfinale erreicht mit einem Tag Verspätung, muss man sagen, und nach verlorenem ersten Satz. Doch die Unterbrechung gab ihr offensichtlich Gelegenheit, sich dann doch zu sammeln. Nach einem 4:6 schlug sie dann 6:0 zu. Und 6:1 gegen Maya Sheriff. Da hat sie gnadenlos zurückgeschlagen und trifft heute auf Sarah Toribas-Tono.
Unser Flop des Tages ist der Mann, den sie in der NBA den Greek Freak nennen, Giannis Antetokounmpo. Der hatte sich im Spiel seiner Bucks gegen die Wizards zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen und seinem Gegenspieler Moritz Wagner eine Kopfnuss verpasst. Hinterher hat er sich zwar entschuldigt, reumütig seinen Fehler eingeräumt, aber auch wenn Wagner ihn vielleicht auch provoziert hat, das will ich gar nicht ausschließen, Antetokounmpo, der ist Wiederholungstäter. Viermal wurde er nun schon wegen solcher Aktionen vom Platz gestellt. Jetzt droht ihm sogar eine Sperre. Und das wäre für die Ambitionen seiner Bucks auf den NBA-Titel schon ziemlich herber Schlag. Denn auch wenn Antetokounmpo zu Kurzschlussreaktionen neigt, Körbe werfen kann er richtig gut und Basketball spielen auch.
Geburtstagskind des Tages.
Der beste und bekannteste Dartspieler aller Zeiten feiert heute seinen 60. Happy Birthday, Phil the Power Taylor.
16-facher Weltmeister, 16-facher Sieger des World Matchplay. Mein Gott, hat der in seiner Karriere viele Turniere, viele Spiele sowieso und viele Titel gewonnen. Die sind unzählbar, wenn man sich mal seine Vita anguckt. Also da muss man sich jetzt dann schon ein bisschen Zeit nehmen. Das hätten wir für 7:07 nicht mehr geschafft. Er war lange die Nummer 1 der Weltrangliste. Phil Taylors bemerkenswerte Rekordsammlung, die sucht ihresgleichen. Die Bestmarken werden wohl auf Jahre hinaus unerreichbar sein. Und seinen Stellenwert in der Geschichte des Darts, den wird wohl nie wieder jemand erreichen.
Ja, er hat diesem Sport in den letzten 30 Jahren seinen Stempel komplett aufgedrückt. Vielleicht sogar mehr als Michael Schumacher zu seiner besten Zeit der Formel 1 oder Pelé dem Fußball oder auch Roger Federer dem Tennis. Und das, obwohl Taylor ja erst mit 26 Jahren richtig so zum Darts gekommen war.
Das kann man sich überhaupt nicht mehr richtig vorstellen, wenn man die Bilder dann so von ihm sieht. Der war vorher, aufgepasst, Bodybuilder. Guck mal, Kumpel von dir. Bis seine Frau ihm dann mal einen Satz Pfeile schenkte. Von da an war es um ihn geschehen und seine Zeit als Fabrikarbeiter war dann auch vorbei. Ihr habt so viele Parallelen. Sein Talent wurde dann entdeckt, er wurde gefördert und dann begann richtig seine Karriere. Dann begann seinen Siegeszug an der Scheibe, möchte man sagen.
Du kennst das mit dem Bodybuilding und dem T-Shirt, wo drauf steht, dieser Bauch wurde von Bier geformt.
Ja, genau, genau. Art
Bodybuilding.
Natürlich, natürlich.
Aber dank seiner mentalen Stärke, die hatte Taylor nämlich auch, dominierte er die Szene ab Mitte der 90er Jahre ja quasi nach Belieben. Auch weil er wie kaum ein Zweiter die Körpersprache seiner Gegner lesen konnte. Da kam vielleicht der Bodybuilder wieder in ihm durch. Sobald er nämlich nur den Hauch einer Schwäche bei seinem Gegner witterte, ja, dann schlug er gnadenlos zu.
So wurde Taylor zum Gesicht der ganzen Sportart und sorgte letztlich natürlich auch dafür, dass der ehemalige Kneipensport-Darts zu einer umsatzstarken und publikumsreichen Fernsehsportart wurde. Das guckt man sich an und die Übertragungen sind legendär natürlich auch, weil drumherum natürlich auch immer viel Theater gemacht wurde. Nicht umsonst wurde dann Taylor stets mit Superlativen anmoderiert.
It's time to meet the
So ertönte es bei seinem letzten Duell dann am 1. Januar 2018 auch nochmal. Im WM-Finale musste er sich dann allerdings gegen den Debütanten Rob Cross geschlagen geben. Der 17. WM-Titel blieb ihm zum Abschluss seiner Karriere dann leider verwehrt, aber seiner Legende tut das keinen Abbruch. Happy Birthday, Phil Taylor.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 19 Jahren wurde die Arena auf Schalke nach knapp dreijähriger Bauzeit fertiggestellt und feierlich eröffnet. Sie ist eine der modernsten Multifunktionsarenen der Welt und kostete damals stolze 191 Millionen Euro.
Und ganz ehrlich, ich bin ja jetzt ein bisschen rumgekommen in den Stadien Deutschlands. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Wir haben ja drüber gesprochen hier bei Stand jetzt. Ich war ja vor ein paar Tagen gerade wieder dort und ich habe gerade wieder festgestellt, dass es eine Arena ist, die mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Ich mag auch den Kabinengang. Dann geht man tatsächlich runter in einen Schacht. Man muss sich das vorstellen wie diese Kabinengänge, wenn man dann in Richtung Spielfeld läuft. Da geht man ja einen Tunnel nach unten und in der Arena auf Schalke ist das wirklich mit Gestein, mit natürlich künstlichen Gesteinen ausgekleidet und man geht wirklich wie runter in einen Stollen. Da macht man sich natürlich auch die Geschichte zu eigen rundherum. Man sieht ja auch rund um die Arena ganz viele alten Stollen. Also das ist eine wirklich eindrucksvolle Arena. Aber dank dieses schließbaren Daches eben auch und des herausfahrbaren Rasens, auch das ist in Deutschland nicht sonderlich weit verbreitet, kann man zu jeder Zeit eigentlich und zu jedem Wetter diese Arena auch nutzen für Rockkonzerte, für Opernaufführungen. Da gab es TV-Shows, klar, Stefan Raab war ganz häufig dort, Speedway-Rennen, Eishockeyspiele, Biathlon-Wettkämpfe, auch das ist traditionell dort. Aber zuallererst natürlich ist sie ein Stadion fürs Fußball und vor allem eben für Schalke 04.
Aber es gibt auch welche, die sagen, das ist eine Turnhalle, weil man eben das Dach schließen kann, dass die Spötter, die Kritiker, die Schalke-Hasser, also vor allen Dingen die Dortmunder, aber auch die UEFA ist total begeistert von dem Stadion, von der Arena, hat ihr die Kategorie 4 verpasst und das ist die höchste Klassifikationsstufe, die der Europäische Fußballverband vergeben kann, also wirklich ein tolles Stadion.
Ja, und tatsächlich ist es so für Sportveranstaltungen, wenn da ist das Dach ja meistens offen und wenn man das Dach zumacht, also man hat wirklich nicht den Eindruck, dass das dann wirklich, also Turnhalle kann ich, klar gibt es immer Hasser, natürlich sind die auch im Umfeld zu suchen. Ich kann das ehrlich gestanden nicht nachvollziehen. Aber wir haben die Baukosten vorhin ja auch schon angesprochen. Die fast 200 Millionen Euro hat der Verein Schalke 04 übrigens komplett in Eigenregie aufgebracht, ohne öffentliche Gelder in Anspruch nehmen zu müssen. Das hat sich ja jetzt ein bisschen in diesem Verein geändert. Da holen sie sich vielleicht das zurück, was sie früher eigentlich nicht wollten. Das hat es bei einem Stadion in dieser Größenordnung bis dato dann noch nicht gegeben.
Wo wir von Größenordnung sprechen, knapp 80.000 Zuschauer finden bei Konzerten Platz, 62.000 bei in Anführungsstrichen normalen Fußballspielen, also dann, wenn auch Stehplätze zugelassen sind, oder eben 55.000 bei internationalen Begegnungen. Gut, die wird es jetzt auf absehbare Zeit zumindest dann auch mit Schalker Beteiligung nicht geben. Stand jetzt dürfen ja Zuschauer sowieso nicht rein, aber das wird sich ja beides sicher und auch hoffentlich vor allen Dingen aus Schalker Sicht bald wieder ändern.
Und dann darf man auch bald wieder in der Arena auf Schalke heiraten. Denn auch das gibt es nicht allzu oft in Deutschland. In der Arena auf Schalke gibt es auch eine eigene Kapelle. Und nein, die ist nicht Schalke 04 gebrandet. Drumherum ist natürlich ganz viel weiß-blau. Aber man kann tatsächlich, ob als Fan oder einfach nur als jemand, der mal was ganz Besonderes haben will, sich da drin auch trauen lassen. Und wir trauen dieser Arena noch ganz, ganz viel zu. Und sie ist ein Schmuckkästchen, das muss man an dieser Stelle so sagen. Jedenfalls für mich.
Und auf nicht so schönen Hochzeiten gibt's auch manchmal alten Stollen, das passt auch.
Ja, also, sehr gut. Da schließt sich der Kreis.
Stand jetzt aktuell.
210 Kilometer zu Fuß. Diese Strecke will Golfer Thomas Björn ab heute Morgen zurücklegen. Vom Wentworth Club geht's für ihn ins walisische Celtic Manor Resort. Dort will er am Sonntag dann ankommen. Und um diese Strecke auch in den vorgesehenen 4 Tagen tatsächlich zu erreichen, wird er pro Tag etwa 10 bis 12 Stunden stramm marschieren müssen. Und das Ganze auch noch mit ordentlich Gepäck, denn er hat zum Beispiel den Ryder Cup mit dabei. Was das Ganze soll? Das hat er den Kollegen der European Tour erzählt und zunächst auch mal erklärt, wie er auf diese, wie er selbst sagt, ziemlich verrückte Idee gekommen ist.
It sounds mad in itself, but during lockdown, it was, you know, I went for some pretty long walks and through conversations, especially with one of our member staff of the European Tour, we came up with the idea of 10 years after the Ryder Cup has been in Wales to pick up the Ryder Cup trophy and bring it back to Wales and then do it for charity. We obviously based a lot of getting back to playing golf around the ethos of golf for good and the health of the game, but also do some stuff for a couple of charities, raise money for UNICEF. You know, kids around the world are suffering very much. You know, I was reading up on it the last couple of days, and this is the worst health crisis for kids since the Second World War. So, you know, the kids around the world are suffering, and then obviously us being golf, the Golf Foundation is important for us as golfers. So try and raise some awareness for that. It's a long walk.
Inspiriert hatte ihn dazu auch Sir Tom Moore, der Weltkriegsveteran, der während des Lockdowns mit seinem vielbeachteten Spendenlauf Geld für den guten Zweck gesammelt hatte.
Well, he was an inspiration to all of us, I think, and obviously his love for sport has shown through all of that. So yeah, he was a great inspiration to do this. You know, you feel like when we sat in the middle of lockdown, I think we all felt like, what do we do as individuals? And if we all do something, well, then the world is going to be a better place to be in. And this is my bit, and it's through the European Tour and the family that we are on the European Tour. And you know, I can't say I'm looking forward to it, but I'm gonna enjoy having done it, and that's the important thing. And hopefully we can get a bit of money in for some good courses.
Das hoffen wir natürlich auch. Wie hat er sich denn auf diese 210 Kilometer Fußmarsch vorbereitet?
Well, I did a lot of walking in lockdown, and then as we started playing golf again, then I obviously went back into to try and play a bit of golf and maybe haven't done as much as walking and running as I wanted to do. But I did a lot early on in that part, so I feel like I'm up to the task, but I'll let you know when we're done with it.
Eigentlich will Björn ja nächste Woche dann beim zweiten Tour-Event in Celtic Manor wieder selbst auftien. Wird er nach dem langen Fußmarsch denn dafür körperlich überhaupt in der Lage sein?
Oh, we'll see about that, but that's, you know, playing golf, playing tournament golf, yeah, it's important at the moment, but it's not anything to do. This is important stuff to do, and I feel like this is my contribution. And then once we're done with this, we'll look back at starting playing golf again. Whatever my golf will be, the week and the couple of weeks after that doesn't really matter. This is the important thing.
Und wie vertreibt sich Thomas Björn die Zeit auf den 10 bis 12 Stunden, die er täglich auf den Beinen sein wird? Wird er zum Beispiel Podcasts hören?
Yeah, I'm taking suggestions on good podcasts. I saw Peter Crouch the other day, and I said to him, I saved his. I haven't actually listened to. I think I only listened to the first one, so I'll start out with that one, and then we'll go from there.
Thomas, wir hätten da ein paar Empfehlungen. Stand jetzt zum Beispiel oder natürlich auch nur Golf oder irgendwas anderes von meinsportpodcast.de. Die Auswahl ist ja ziemlich groß. Klick dich einfach mal durch. 210 Kilometer in 4 Tagen, das sind eine lange Strecke. Da kann man einiges aus unserem Programm hören. Thomas Björn bei der European Tour zu seinem Charity Walk für den guten Zweck zugunsten der UNICEF und der Golf Foundation. Viel Spaß.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Thomas Björn bringt der Tag sicherlich ein paar Blasen an den Füßen. Seine golfenden Kollegen der European Tour, die teamen derweil im Celtic Manor Resort auf bei der Celtic Classic und auf der PGA Tour. Da beginnt das Windham Championship. Das letzte Turnier der regulären Saison, ehe es dann nächste Woche in die FedEx Cup Playoffs geht. Eine ausführliche Vorschau dafür gibt's natürlich bei Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de.
Playoffs sind ein gutes Stichwort. Die Champions League bietet ein weiteres Viertelfinale. Diesmal mit deutscher Beteiligung. Für RB Leipzig gibt's heute gegen Atletico Madrid viel fürs Image zu tun und natürlich noch viel mehr zu gewinnen. Das wird eine heftige Angelegenheit, denn Julian Nagelsmann muss ein Rezept austüfteln, wie er ohne Timo Werner, der zwar dürfte, aber jetzt nicht mehr wird, für RB auflaufen wird, wie er ohne Timo Werner das Abwehrbollwerk Atletico knacken will. Macht er das mit zwei Stürmern oder macht das mit einem Stürmer?
Ja, ich habe schon eine Idee im Kopf, aber die werde ich natürlich jetzt nicht preisgeben. Was macht daraus Sicht des deutschen Fußballs nicht allzu viel Sinn, wenn ich das jetzt preisgebe?
Also Paulsen oder Schick oder Paulsen und Schick, beides erscheint Stand jetzt also noch eine Option zu sein für Julian Nagelsmann. Klar, dass er sich da nicht in die Karten gucken lassen will, aber egal mit wem er vorne drin plant, die Marschroute, die Nagelsmann seinen Jungs mit auf den Weg geben wird, ist klar, denn man muss ja auch immer im Hinterkopf haben, es gibt eben nur dieses eine Spiel, kein Rückspiel, in dem man noch irgendwas korrigieren könnte, do or die.
Aber die Herangehensweise jetzt in meinem Kopf ist nicht großartig anders wie vor dem Hinspiel gegen Tottenham als Beispiel. Da wollten wir beide Spiele gewinnen, das haben wir getan. Und, jetzt wollen wir das eine Spiel gewinnen, so werden wir auch rangehen. Ich habe schon mal betont, dass es schon ein Geduldsthema werden wird, weil Atletico einfach sehr erfahren darin ist, lang die Null zu halten. Das waren die zweitbeste Defensive jetzt in der spanischen Liga, wo sie mal vor Corona nicht wirklich konstant gut gespielt haben, aber haben trotzdem sehr wenig Gegentore gekriegt. Und es war dann nach Corona noch beeindruckender, auch in der Champions League Gruppenphase wieder wenig Tore bekommen. Demnach ist schon noch ein Geduldsthema, dass wir jetzt nicht alles sofort nach vorne werfen und nur blind vorne drauf rennen. Weil gerade wenn der Gegner mal ein 1-0 hat, dann wird es noch ein bisschen ekliger, noch ein bisschen schwieriger, gegen sie Torschossen rauszuspielen. Sondern es ist schon das Ziel, auch lange selber eine Null zu halten, idealerweise bis zum Ende. Und die Qualität, Tore zu schießen, das Personal, Tore zu schießen. Auch die Idee, wie man Tore schießt, das haben wir. Wir haben immer viele Chancen rausgespielt. Wir dürfen jetzt nicht alles Hurra, die Gams direkt nach vorne werfen. Das muss schon ein guter Mittelweg werden zwischen einer Kontervermeidung und trotzdem einer eigenen Torgefahr, sodass am Ende auch für uns ein 1-0 reichen würde.
Ob es so kommt, das werden wir natürlich für euch verfolgen. Morgen mehr dazu hier bei uns bei Stand Jetzt. Außerdem wird heute natürlich auch wieder Snooker gespielt. Im US-Sport geht es weiter. Die Spezialpodcasts dazu hört ihr natürlich bei uns bei meinsportpodcast.de.
Und wir sind für heute fertig. Stand jetzt, das war's von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag wieder pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet seid. Und das machen wir natürlich auch morgen wieder.
Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes, dort könnt ihr uns auch bewerten, also gerne ein paar Sterne abgeben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und gerne auch Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt auf Stand jetzt und klickt natürlich auch auf meinsportpodcast.de.
Denn das lohnt sich wirklich. Hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.